Ich leg mal los. Hallo, nochmal von meiner Seite. Es gibt Tage, wo einfach nicht so richtig das funktioniert, worauf man sich vorbereitet hat. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, auch viele hier sind gerade richtig froh, dass wir nicht im Technikteam sitzen müssen. Aber wir sind so dankbar, dass ihr das macht. Vielen Dank dafür. Ich weiß, ihr arbeitet sehr hart. Klasse. Manchmal ist es einfach so, ihr macht das toll. Danke. Ja, heute also der zweite Teil von unserer kleinen Serie über unsere Grundwerte in der Christusgemeinde, die Dinge, die uns wichtig sind. Und es geht heute um Verbinden, wie wir schon gehört haben, uns da miteinander verbinden auf einer horizontalen Ebene. Und spätestens jetzt wäre genau der richtige Moment, auch unsere anderen Standorte hier willkommen zu heißen bei dem Thema Verbinden. Also viele Grüße und schön, dass ihr dabei seid in unsere Fahr nach Hesel und auch ins Viertel. Und damit sind wir eigentlich schon im Thema drin, ne? Dass wir natürlich verbunden sind, aber offensichtlich ist das Gebäude oder ein gemeinsames Gebäude zu haben nicht die Grundlage für unser Verbundensein. Und dafür würde ich gerne jetzt beten. Wenn ihr möchtet, steht doch mal auf mit mir. Herr, danke, dass du uns tatsächlich zusammenstellst als Gemeinde und dass kein Gebäude, keine Veranstaltung an sich nichts Äußerliches die Grundlage ist für das, was uns zusammenschweißt, was uns verbindet, was uns als dein Leib zusammenstellt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns da viel mehr gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns heute ansprichst, dass du uns heute durch dein Wort erreichst und dass du uns an die Hand nimmst und vielleicht neue Dinge eröffnest, vielleicht Dinge aus dem Weg räumst, die wir öfter mal falsch gesehen haben, falsch verstanden haben. Danke für dein Wort, das uns in Wahrheit führt. Amen. Amen. Ja, was ist also die Grundlage für unsere Beziehungen, für unser Zusammengestelltsein, für unser Verbinden? Es ist etwas viel Stärkeres, habe ich gerade gesagt, als nur ein Gebäude. Und ein Gebäude an sich wäre auch wahrscheinlich zu schwach. Also ich möchte den Text mal vorlesen, der uns hier begleiten soll, und zwar aus Epheser 4, lese ich mal die ersten 6 Verse. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Hier ist der entscheidende Punkt und ich glaube, Paulus könnte es nicht deutlicher machen als hier. Egal wie unterschiedlich wir sind, und das galt für die Leute damals genauso wie für uns heute auch, es gibt eine Sache, mindestens eine Sache, und auf die kommt es an, die uns trotz aller Unterschiedlichkeiten zusammenschweißt, zusammen verbindet, über alles hinweg. Und das ist tatsächlich die Tatsache, dass wir, jeder für sich, aber gemeinsam auch Gottes Gnade am eigenen Leib erfahren haben, in Jesus Christus. Und dieses Erlebnis, dass irgendwie jeder von uns mal so an diesen Punkt gekommen ist, zu sagen, ja, ich weiß, ich stehe vor Gott und ich finde Zugang zu ihm durch Christus, das ist ein Erlebnis, Gottes Gnade zu erfahren, was uns zusammenstellt. Und das ist völlig egal, ob tatsächlich wir jetzt uns vielleicht umgucken, von egal, wo ihr zuguckt gerade und dabei seid, ob wir jung oder alt sind, ob wir da ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen bisher gemacht haben. Und vielleicht sitzen wir nachher über dem Kaffee zusammen miteinander und stellen fest, wir haben eigentlich, wenn wir so auf unsere Erfahrungshorizonte gucken, vielleicht aufgrund von unserem Alter, unsere Lebenshintergründe, unsere beruflichen Erfahrungen, alles Mögliche, wir haben eigentlich keine richtigen Gesprächsthemen. Ich weiß gar nicht, worüber ich mit dir reden soll. Wie soll hier von Einheit, von Verbinden, von Gemeinschaft, von Beziehung die Rede sein? Nun, was wir gemeinsam haben in Gemeinde ist, wir haben gemeinsam Gottes Gnade erfahren. Und dann spätestens wäre das tatsächlich du auch. Auch dir ist das tatsächlich Wahnsinn. Wie war es bei dir? Toll. Das ist die eine Sache, die uns zusammenstellt, die uns verbindet, die uns verknüpft. Alter ist da egal. Vielleicht Hobbys reisen, stellst du nachher fest. Was? Du züchtest Kaninchen? Okay. Ich gehe lieber reisen. Ich bin Kaffee-Fan, irgendwas. Interessiert den anderen überhaupt nicht. Ich bin Teetrinker. Alles egal. Alles egal, wie unterschiedlich wir sind. Hier ist von einer Einheit die Rede, die viel tiefer geht, die einen viel höheren Anspruch hat und die auch nur diese eine Sache bewirken kann. Nämlich, wir haben Gottes Gnade erfahren. Am eigenen Leib. Bei manchen von uns ist vielleicht die Bibel schon im Kindesalter auswendig gelernt worden. Andere von uns haben noch nicht mal das Zellophan von ihrer Bibel runtergerissen, weil ihr erst gestern dazugekommen seid. Weiß ich nicht. Auch das ist egal. Das ist eine Einheit, die über all das hinausgeht. Was uns Gemeinde als Kirche, als Nachfolger Jesu verbindet, ist genau nämlich dies. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das stellt uns zusammen. Das haben wir alle gemeinsam. Und das war auch schon immer so, tatsächlich auf der Welt. Überall schon. In gewisser Weise sind wir damit verbunden, auch mit vorhergegangenen Generationen von Jesus Nachfolgern, die auch wo ganz anders gelebt haben. Stell dir vor, du reist irgendwo hin, an einen anderen Ort der Welt, und da sind Menschen, die sprechen eine Sprache, die verstehst du nicht. Keine Ahnung. Und trotzdem bin ich sicher, du würdest irgendwann feststellen, wenn du hier auf jemanden triffst, der das Gleiche erlebt hat wie du mit Gott, irgendwas sind das, das ist eine Verbindung. Wir verstehen, was wir meinen, wenn wir hier vom Kreuz sprechen, wenn wir von Jesus sprechen. Gottes Gnade selbst zu erfahren, das verbindet uns. Die Frage ist jetzt für heute, das sozusagen vorausgeschickt erstmal, das ist die Grundlage. Was heißt das aber jetzt konkret für uns als Gemeinde, als eine Gruppe von Christen hier an einem Ort? Wie leben wir jetzt damit? Wie gehen wir damit konkret und praktisch um? Nun, es gibt, das ist also mein erster Punkt jetzt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, miteinander in unserer Welt. Was meine ich damit? Es gibt verschiedene Arten von Beziehungen in der Welt, in der wir leben. Ganz klar. Wenn du älter bist als, ich sag mal, 18, dann hast du wahrscheinlich schon mal irgendwo einen Vertrag geschlossen. Vielleicht ein Auto gekauft, vielleicht irgendwo mal einen Mietvertrag oder ein Haus gekauft. Vertrag geschlossen. Nun, du hast dann mit dieser Person, nehmen wir mal Mietvertrag, du hast dann mit deinem Vermieter eine gewisse Beziehung. Ihr unterschreibt was und ihr habt eine Geschäftsbeziehung. Wenn ihr diesen Vertrag unterschreibt, heißt das nicht, dass ihr Freunde seid. Ich höre keinen Amen, aber vielleicht ist es an der Stelle so, okay. Heißt es überhaupt nicht. Alles, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt euch auf etwas geeinigt. Okay, ich einige mich mit dir darauf, dass ich nicht nach, weiß ich, Mitternacht Musik hören werde laut, dass ich keine Haustüre habe, keine irgendwie sowas in der Art. Das ist mein Teil des Deals. Dein Teil des Deals, bei mir darf es nicht durch die Decke tropfen und so weiter. Und wir haben gewisse Regeln. Wenn nun einer diese Regeln bricht, auf einmal zu laut Musik, kann sein, irgendwann steht dein Sofa vielleicht auf der Straße. Möglich. Oder du sagst, jetzt tropft es doch bei mir ins Wohnzimmer rein, ich kürze die Miete, weil du hältst dich nicht an deinen Teil von unserer Abmachung. Irgendwie brichst du den Deal, den wir hier haben, auf den wir uns geeinigt haben. Also, so eine Vertragsbeziehung läuft gewissermaßen nach der Formel, wenn du, dann ich auch. Oder solange du dies, dann ich. Dann werden wir das tun. Nun, es gibt aber auch Beziehungen, auch in der Welt allgemein, nicht nur Gemeinde, die laufen völlig anders. Das kennen wir auch. Zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen. Eltern-Kind-Beziehungen basieren überhaupt nicht auf so einem gleichseitigen, symmetrischen, könnte man fast sagen, Verhältnis. Ich tue dies, du tust das und es hält sich in der Waage. Ja? Keiner, glaube ich, kommt auf die Idee zu sagen zu seinem Kind, so, heute ist dein erster Geburtstag, das heißt, ab heute nur noch eine Windel pro Tag. Abgemacht. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann fällt leider Mittagessen heute aus. So. Oder sagen wir mal, okay, Teil unserer Abmachung, Elternkind, ist, du räumst immer dein Zimmer auf und wenn nicht, steht dein Sofa irgendwann vor der Tür. Das kann durchaus sein, dass du, wenn du noch keine Kinder hast, dass davon ausgehst, das ist so. Nee, das wird nicht so sein, vergiss es. Oder du kannst auch hoffen, deine Kinder so zu erziehen und Kindern gewisse Sachen beizubringen, alles schön und gut. Gottes Segen dafür. Wenn das nicht klappt, Weißt du trotzdem, das heißt nicht irgendwann, oh, jetzt hast du deinen Vertrag gebrochen, jetzt bin ich nicht mehr dein Vater oder deine Mutter. Das Verhältnis ist überhaupt nicht symmetrisch. Du weißt als Elternteil, ich gebe, ich tue dies und ganz egal, was da zurückkommt, diese Verbindung, diese Beziehung wird nicht einfach aufgekündigt. Geht gar nicht. Soll auch gar nicht. Ist auch gut so. Oder Ehe. Ist genauso. Oder? Stell dir vor, du gehst zu einer Hochzeit und dann steht hier das Brautpaar, steht immer so, weiß ich, hier ist dann der Pastor und steht das Brautpaar vor dir, so, halt euch bitte an den Händen, wir kommen jetzt zum Eheversprechen. Und dann lautet das Eheversprechen irgendwie sowas wie, hiermit verspreche ich dir, solange du mir genug Geld mit nach Hause bringst, werde ich treu und immer an deiner Seite. Und dann kommt irgendwas so. Ne? Oder es gab vor ungefähr so 10 Jahren, glaube ich, mal ein Lied, wo darauf und runter gedudelt, der Titel von dem Lied war Till the Love Runs Out. Wer kennt das noch? Keiner? Vergesst es? Okay. Stell dir vor, das ist das Eheversprechen. Ich bin dir treu, solange ich noch Liebe im Tank habe, könnte man vielleicht übersetzen. Ja? Ich fühle mich noch verliebt und solange da noch was über ist, alles gut, ich bin da. Wenn du bei so einer Hochzeit anwesend wärst, ich schätze, du würdest wahrscheinlich irgendwo sagen, komm Schatz, wo ist der Geschenketisch? Ich hole unser Geschenk, kommen wir wieder ab. Das hält sowieso nicht lange. Könnt ihr vergessen. Was wollen wir auch nicht hören? Was wollen wir hören bei einer Hochzeit? Wir wollen ein Eheversprechen hören, das so lautet wie in guten wie in schlechten Tagen. Und egal was kommt, und egal, und wenn du, man weiß das ja alles nicht vorher, und wenn du todkrank bist, werde ich mich trotzdem um dich kümmern. Und ich verpflichte mich hier heute, diesen Weg mit dir zu gehen, egal was kommt. Ohne zu wissen, was kommt. Sowas wollen wir hören. Und dann freuen wir uns und wissen auch, so muss das sein. So ist Ehe gemeint. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterlesen, wird im nächsten Kapitel von dem Epheser 4, also in Epheser 5, da geht es sehr viel um Ehe. Und wir stellen fest, Ehe ist tatsächlich so eine Art Hinweisschild, als Hinweisschild gedacht. Das ist die tiefste Wahrheit von dem, was Ehe sein soll. Ein Hinweisschild auf das, wie Gott sich eigentlich zu uns verhält. So wie es eigentlich gedacht ist, so wie es Gott sich ausgedacht hat, ist es so, dass sich Ehepartner gewissermaßen durch ihr Verhalten jeden Tag eine Predigt vorleben, die sagt, so liebt Gott dich. Das ist ein steiler Anspruch, ich weiß, aber so ist eigentlich gedacht. Lies mal zu Hause selber, haben wir auch keine Zeit für leider. So ist eigentlich gemeint, ein Hinweisschild, ich bin hier, egal was kommt. Ich hau nicht ab. Ich ordne mich dir unter, mit deinen Bedürfnissen. Ich stelle nicht mich vorne an und genauso geht Gott mit uns um tatsächlich. Vielleicht haben wir eben einige gezuckt bei dem Lied, da wird Gott angesungen als unser Diener. Also, Moment mal, hä? Gott, nee, vielleicht, aber tatsächlich hat Gott seine Bedürfnisse hinten angestellt einmal, und nicht nur einmal, und hat gesagt, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse. Ich sehe, was du brauchst und ich verlasse die sehr, sehr angenehme Herrlichkeit in der Philipper 2, könnt ihr auch lesen, und ich ordne mich in dem Moment dir unter und ich diene dir. So ist das eigentlich gemeint. Also, Kinder erziehen, Ehe, nicht symmetrisch, wenn du, dann ich auch Art von Beziehung, sondern die ist anders aufgebaut. Da geht es um etwas anderes. Da geht es um, egal was kommt, ich bin hier. Und so geht Gott mit uns um. Und wir sehen das auch tatsächlich, dass die Vorlage sein soll, nicht nur für Ehe, sondern auch für das Miteinander in Gemeinde. In Gemeinde. Es gibt eine Geschichte, die im Alten Testament, die ich finde sehr, sehr deutlich macht, welche Art von Verträgen, muss man in Anführungsstriche setzen, Gott mit dem Menschen schließt. Das ist ein längeres Kapitel, 1. Mose 15, empfehle ich euch auch mal, lest es mal zu Hause durch, ist ein bisschen verwirrend. Ich fasse das mal zusammen für uns heute, worum es geht. Da geht es um Abraham. Und Abraham hatte schon vorher bestimmte und sehr, sehr große, faszinierende Verheißungen von Gott bekommen. Folgendes wird geschehen, Abraham. Ich führe dich in ein neues Land, große Familie, ein Volk und so weiter, Nachkommen. Und irgendwann kommt der Punkt für Abraham, dass er sich fragt, ich will ja nicht zweifeln, aber kann ich dir vertrauen, Gott, immer noch? die Dinge passieren nicht und so weiter. Bist du vertrauenswürdig? Stehst du noch zu deinem Wort, Gott? Kann ich dir wirklich vertrauen? Und ganz ehrlich, das ist ja eine Frage, die nicht nur Abraham sich stellt. Das ist, glaube ich, eine sehr moderne Frage. Kann ich dir vertrauen, Gott? Kann ich mein Leben in deine Hand legen? Wirst du damit gut umgehen? Wie kann ich wissen, dass ich Gott vertrauen kann? Und dann sagt Gott, wie gesagt, ich fasse das zusammen, gewissermaßen zu Abraham: Abraham, ich möchte, dass du dich mal vorbereitest. Wir werden eine kleine Zeremonie haben heute Abend. Und das ist eine Art Vertragszeremonie. Und es wird dunkel und Abraham ist vorbereitet, hat so ein paar Dinge mitgebracht, Opfertiere spielen eine Rolle. Wir werden einen Vertrag schließen heute. Und Vertrag damals war natürlich völlig anders als heute. Heute haben wir Papier und einen Kugelschreiber oder sowas. Damals machte man Folgendes: Man nahm ein Tier, meistens eine Kuh, und zerteilte die längs in der Mitte einmal durch, das ganze Tier. Und dann legte man die beiden Tierhälften auf den Boden, getrennt voneinander, und die beiden Vertragspartner gingen jetzt zwischen diesen Hälften hindurch. Was soll das Ganze? Der Punkt ist der: Man sagt damit gewissermaßen dem anderen zu, wenn ich meinen Deal breche dir gegenüber, soll mir das Gleiche geschehen wie diesem Tier. Das ist fast eine Art Selbstverfluchung, könnte man sagen. Möge mir das geschehen, also, und daran sollst du ablesen, ich meine es ernst, ich will mal zu meinem Wort stehen hier. Und dann passiert Folgendes: Abraham wartet also und dann wird es dunkel und er hat so eine Art Vision, könnte man sagen. Er sieht dann einen Topf mit Feuer, einen Ofen, ist nicht ganz klar, wie man es übersetzt. Da kommt Rauch und dann ist da eine Fackel mit Feuer. Und man sieht, im Alten Testament spielen diese beiden Dinge eine große Rolle, auch später noch. Gott wird dargestellt oder zeigt sich, offenbart sich seinem Volk in Wolkensäule und Feuersäule später. Und dann marschieren gewissermaßen diese Feuerfackel und dieser rauchende Topf da durch zwischen diesen beiden Tierhälften hindurch. Und Abraham nicht. Was soll das Ganze? Die Frage ist also so, man könnte es vielleicht so sagen, Abraham, oder Gott sagt zu Abraham: Abraham, die Frage ist nicht, ob ich vertrauenswürdig bin. Die Frage ist die, was passiert, wenn du nicht vertrauenswürdig bist? Und ich weiß, du wirst deine Abmachung, wenn wir einen Vertrag schließen würden, du wirst deinen Deal brechen. Du kannst ihn nicht halten, deinen Teil. Was passiert dann? Ich, nicht du, musst am Ende dann oder wird dafür gerade stehen, dass du deinen Deal nicht gehalten hast. Ich marschiere hier, also zwei sozusagen Symbole für Gott, ich marschiere hier durch und nicht du. Ich werde deine Rechnung zahlen. Ich werde dafür gerade stehen, was du nicht tun kannst am Ende. Und das ist total das Evangelium, was wir später sehen bei Jesus selber. Wo Jesus sagt: Wenn du zu mir kommst, ich gebe dir mein Leben. Du musst es nicht tun. Ich stehe für dein Versagen gerade, könnte man sagen. So geht Gott mit uns um. Also, du wirst deinen Teil nicht erfüllen, ich werde dafür zahlen. Ich werde für dein Versagen gerade stehen. Und so wie dieses Tier geopfert ist und stirbt, so werde ich für deinen Teil des Deals gerade stehen. So war immer schon dieser Gott und so geht er mit Menschen um. Weil er ganz genau weiß: Ich weiß, du wirst dich anstrengen vielleicht, du wirst es nicht schaffen. Ich werde dafür gerade stehen. Er zahlt die Rechnung für dich und mich. Gott schließt also keinen Vertrag mit uns, der auf Gegenseitigkeit beruht, symmetrisch, schön gleichmäßig, sondern er sagt: Ich zahle für dich die Rechnung mit. Ich gebe mich ganz an dich. Und wenn du daneben trittst, und daneben treten ist jetzt nochmal vorsichtig formuliert, wenn du daneben trittst, dann werde ich die Rechnung für dich zahlen. Ich lasse dich nicht im Stich. Und wenn du stolperst, werde ich treu sein, auch wenn du untreu bist. Es ist ein sehr einseitiges Bündnis, kein symmetrischer Vertrag. Und wenn du todkrank bist und wenn du gar nichts halten kannst an Versprechungen, dann werde ich dir mein Leben geben. Gerade todkrank, auch im geistlichen Sinne, werde ich dir mein Leben geben und für dich in den Tod gehen. Und das ist das Vorbild für Ehe, wie wir später sehen. Und es ist auch das Vorbild für unser Miteinander tatsächlich. Das, was Gott hier tut. Kein: Wenn du dies, dann ich das, Solange du, dann werde auch ich, sondern ich bin hier. Und ich gebe mich dir. So ist das Vorbild. Wir schauen noch mal kurz in Epheser 4 mit der Frage, das ist jetzt mein dritter Punkt, wie kann man das auf Gemeinde übertragen? Was heißt das genau für Gemeinde? Jetzt brauchen wir mal die ersten drei Verse. Da hieß es also, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Mit anderen Worten, führt ein Leben, das mich in euch widerspiegelt, wo man erkennen kann, wie ich mit euch umgehe. So ein Leben sollt ihr führen. Das widerspiegelt, wie ich mich euch gegenüber verhalte, dass ich mich für euch gegeben habe. Das soll erkennbar sein in eurem Miteinander. Vers 2, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und stellt euch mal das vor, würde man das jetzt übersetzen in eine Art Mietvertragsverhältnis, was hier gesagt wird, ja? Ich werde freundlich sein. Sagen wir, das ist Gemeindeaufnahmestunde oder sowas. Ich verspreche, ich werde freundlich sein, solange ihr alle mit mir geduldig seid. Da dürft ihr ruhig schmunzeln ein bisschen, denn so machen wir das nicht hier in der Christusgemeinde. Ich hoffe auch nirgendwo sonst, weil das ist nicht die Grundlage von geistlichem, christlichem Miteinander. Wir sagen nicht zueinander, also ich werde mit dir nachsichtig sein, solange du liebevoll mit mir umgehst. So geht das nicht, weil Gott nicht so mit uns umgeht. Wir sagen nicht irgendwann, ich werde jetzt nicht mehr die Einheit bewahren, von der hier die Rede war, weil sie hat sich in der Schlange zum Kaffee vorgedrängelt und das ging gar nicht. Ja, fand ich unfair. Oder gewissermaßen, ich habe ein Anrecht darauf, dass man mich hier geistlich reif und charakterlich reif behandelt und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich raus. Das ist nicht die Art von Miteinander, die Gott uns selbst vorlebt. Das ist nicht die Art von Miteinander, in der Gott wiedergespiegelt wird. Das ist nicht die Art von Miteinander, die man nennen könnte, wandelt würdig in dem, was ihr hier empfangen habt. Das ist da eher tatsächlich wie in einer Ehe. Stattdessen, ich will dieser Berufung würdig wandeln, leben. Ich setze alles daran, dem anderen nicht auf die Zehe zu treten, das stimmt. Das will ich wirklich. Ohne zu wissen, was da noch passieren kann. So ein bisschen wie wenn man vor Traualtar steht. Keiner weiß, was passiert in der Zukunft. Und ich weiß nicht, was vielleicht nochmal, keine Ahnung, ob irgendwo gibt es immer ein Missverständnis und eine Reiberei. Ich will mein Bestes geben, keinem auf die Zehe zu treten. Ich will freundlich und liebevoll sein, so wie es hier heißt. Und wenn ich feststelle, irgendwann, warum auch immer, da tritt mir jemand auf die Zehe. Und ich weiß nicht, vielleicht war es nur ein schlechter Tag, vielleicht war es irgendwas falsch, sonst was wie, dann will ich geduldig sein und ich will nachsichtig sein. Gemeindeleben heißt, einander Zeit zu geben, zu wachsen. Und nicht genau zu wissen, was passiert, aber zu sagen, ich schaue auf Gott, der mir zeigt, wie er mit mir umgeht. So will ich mit anderen leben. Darum geht es. Wie ich mich dem anderen gegenüber verhalte, das soll nicht davon abhängig sein, wie sich andere mir gegenüber verhalten, sondern wie Gott sich mir gegenüber verhält. Das ist die Grundlage von geistlichem, von gemeindlichem Miteinander. Und wenn der andere das tut und auch so lebt, wunderbar, umso besser. Und ich muss es betonen tatsächlich, ich bin begeistert davon, was ich hier erlebe in Christusgemeinde, weil sehr, sehr viel, also ich bin froh darüber, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, weil ich empfange sehr viel Liebe von vielen Leuten und sehr viel Freundlichkeit und Nachsichtigkeit, all die Dinge, die hier genannt werden. Also wir haben diese Predigt jetzt hier nicht, weil da großer Krisenfall ansteht, das ist nicht der Punkt. Aber so ein bisschen wie in der Ehe vor dem Traualtar, wir wissen nie, was passiert. Und wir entschließen uns im Vorhinein, im Voraus, bedingungslos zu sagen, ich bin dabei. Ich werde nicht weglaufen. Ich werde nicht abhauen, wenn es mal irgendwie schwierig wird, wenn es mal irgendwie knistert, wenn es irgendwie hitzig wird. sondern ich will mich so verhalten, wie sich Gott gegenüber mir verhält. Das verbindet uns. Und stellt euch mal vor, vielleicht kommen irgendwann Menschen zu uns, und ich weiß, es ist sogar auch passiert und passiert nicht selten. Die kommen irgendwo rein, vielleicht hier in die Frühschicht oder in die Spätschicht oder in Hesel oder in der Viertelkirche kommen sie rein oder in die Pfarr und dann sagen sie irgendwann, also wie kann es sein, dass ihr so freundlich miteinander umgeht? Denn wenn ich mich so umschaue, stelle ich fest, seid ihr völlig verschieden. Wenn ich ins Stadion gehe, dann sehe ich alles grün-weiße Schals, das verstehe ich, die sind alles die gleichen Arten Menschen, toll. Aber hier, was seid ihr alles für ein unterschiedlicher Haufen und trotzdem seid ihr so freundlich und so nachsichtig so miteinander. Ich würde fast sagen, ihr habt einander lieb. Verrat mir das Geheimnis. Und das ist der Cliffhanger. Da geht es nächste Woche weiter. Das hat natürlich Auswirkungen auf das, was um uns herum passiert. Aber der Kerngedanke ist der für uns. Gemeintliches Miteinander, verbinden und verbunden sein und das zu leben, orientiert sich an dem, was Gott uns gegenüber tut. Und nicht unter der Bedingung, solange meine Nachbarn hier um mich herum mitspielen, bin ich auch dabei. Denn Gott ist besser als das. Und wir wollen genauso leben. Bis nächste Woche.